ich möchte euch erzählen, wie es zu dieser Bibelstelle kommt, über die ich heute predigen möchte. Ich sitze mit unserer besagten Tochter im Auto und sie sagt, ach, kannst du bitte Musik machen? Sie kann es nicht so gut aushalten, wenn es einfach still ist. Und ich war so ein bisschen platt und ich dachte so, na gut. Und sie hat sich aber was gewünscht, was ich ganz okay fand. Sie hat sich nämlich gewünscht, sie möchte die O-Bros hören. Also habe ich die O-Bros für sie angemacht und war erstaunt, wie textsicher sie ist und habe mich total darüber gefreut. Und der Text war, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst? Und diese Bibelstelle, die blieb bei mir so hängen. Und dann, wenn was so hängen bleibt, dann denke ich mal, dem möchte ich nachgehen. Und dann fängt man so an zu graben und geht dem hinterher und stellt dann fest, ach interessant, ich habe die irgendwie so ganz anders in Erinnerung. Johannes 6, Vers 67. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Diese Bibelstelle, die ist so bekannt. Es sind so wohlbekannte Worte. Es gibt einen Song dazu. Den kennt fast jeder wahrscheinlich hier in diesem Raum. So ein bisschen beschwingt und wohin sonst sollten wir gehen? So und ne, es hat was von, ja klar, Jesus, wir wollen zu dir kommen. Also es ist ein super Glaubensbekenntnis. Alles gut. Aber wenn man in den Kontext dieser Bibelstelle hineinschaut, dann merkt man, oh, da war richtig viel los. Was diesen Worten, diesen beiden Versen vorausgeht, ist nämlich eine Massenabwanderung. Was dem vorausgeht, ist, Jesus hält eine lange Rede. Ihr seht ja in diesen Versen, wir sind hier in Vers 67 und 68, das sechste Kapitel im Johannesevangelium ist lang. Weiß noch, dass ich es beim Lesen gedacht habe, boah Johannes, Hut ab, konntest nicht nur schneller rennen, du konntest auch lang schreiben. Ne? So was hübt der Johannes. Hat da richtig Ausdauer bewiesen und er schreibt diese lange, lange Rede, von der Jesus da spricht. Und Jesus hält eine gewaltige Rede und sagt in dieser Rede so Sätze wie, ich bin das Lebensbrot. Ich bin Brot des Himmels für euch. Und ihr müsst mich essen. Er spielt darauf an, dass das Volk Israel in der Wüste, sie hatten nichts zu essen, sie waren verzweifelt. Sie blickten zurück und sagten, ah, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Da ging es uns doch viel besser. Spoiler Alert, ging es nicht. Ging ihnen nicht besser. Aber die Erinnerung, im Nachhinein denkt man immer, ach, das war doch alles super. Und er spielt auf diese Stelle an, dass sie in der Wüste nichts zu futtern hatten und Gott ihnen Brot gibt, das Brot des Himmels, Manna. Und Gott ihr Erlöser ist. Er rettet sie wirklich aus der Not. In dieser Wüste, in dieser Situation, wo es wirklich um Leben und Tod geht. Wo die Vorräte aufgebraucht sind, wo man platt ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja gut, die Wüste dort ist nicht so riesig. Das stimmt, aber wenn du drumherum von Feinden umgeben bist, ist es auch gar nicht so einfach, an Essen ranzukommen. Also sie sind wirklich von Gott abhängig gewesen und Gott schickt ihnen Brot vom Himmel und ist ihr Erlöser, ist ihr Retter. Und nun steht Jesus da vor diesem Volk, vor dieser Menschenmenge, vor gelehrten Leuten auch, die diese Geschichten richtig gut kannten und sagt so Sätze wie, ich bin dieses Brot des Lebens für euch. Ihr müsst meinen Leib essen. Und die Leute um ihn herum, die sind ausgerastet. Und mal ganz ehrlich, jetzt stellt euch das mal aber auch bitte vor. Es steht hier ein Mann vorne und sagt, hallo, ich bin's, Brot. Ihr müsst mich essen, ihr müsst meinen Leib essen. Klingt das nicht abstrus? Klingt das nicht total widerwärtig? So, und es bringt diese Menge total in Aufruhr. What the? Was laberst du? Was geht bei dir? Da sind diese Menschen, die so fasziniert von ihm waren. die ihm nachgefolgt sind, die begeistert waren von dem, was er getan hat, von dem, was sie erleben konnten durch ihn. Menschen, die ihm nachgefolgt sind und angefangen haben, das Gleiche zu tun, was er getan hat. Und jetzt stehen diese Menschen da und sagen, nee, sorry, das geht mir zu weit. Jetzt hast du wirklich ein Rad ab. Jetzt hast du total den Verstand verloren. Ich bin raus. Und das Ende vom Lied ist diese Massenabwanderung. Und das Spannende ist, wenn man in die Bibel reinschaut, es waren nicht einfach nur irgendwelche Randzuschauer, die da weggegangen sind, sondern die Bibel spricht davon, dass es Jünger waren, die weggegangen sind. Also, dass es wirklich Anhänger waren, die sich ihm eine Zeit lang auch hingegeben haben, die ein Invest gebracht haben, die in einer gewissen Weise fasziniert und durchaus vielleicht auch ein bisschen überzeugt von ihm waren. Und zu diesem Zeitpunkt verlassen sie ihn und sagen, nee, also da kann ich nicht mehr mitgehen, das ist mir too much. Und sie verstanden nicht, wovon er gesprochen hat, aber sie verstanden es nicht nur, sondern sie ließen sich auch von ihren Emotionen leiten. Da war dieses, what? Ne, dann nicht. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Situation kennt. Also ich bin temperamentvoll und habe durchaus dieses Momentum in meinem Leben immer wieder, dass ich denke, was? Und mir gar nicht die Zeit nehme zu sagen, Moment einmal. Ich steige da tiefer ein. Moment mal. Da war in dieser Situation für diese Leute überhaupt kein Raum für die Käsefrage. Anders die 12 Jünger. Und da kommen wir dann zu dieser Bibelstelle. Zu diesen 12 Jüngern wendet er sich hin und sagt, und was ist mit euch? Wollt ihr etwa auch losgehen? Ist das für euch genauso anstößig? Widert es euch genauso an? Und dann antwortet Simon Petrus, mit dem sich viele, glaube ich, identifizieren können. Ne? Ach, Quatsch, nein. Er sagt, erstens, wohin sollten wir denn gehen? Wohin sollten wir gehen? Herr, du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Und weiter geht's, wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Was unterscheidet die Abwanderungsjünger von den Zwölfen? Was macht da den Unterschied? Und ich glaube, der Unterschied ist in diesem Satz enthalten. Wir glauben und haben erkannt. Erstens, glauben. Die 12 Jünger, sie sind nicht nur fasziniert von Jesus, sie sind nicht nur irgendwie angezogen von dem, was er tut, von diesen Wunderwerken, sie sind nicht angezogen mit einer Sensationsgier, sondern sie entscheiden sich, diesem Mann schenken wir unser Vertrauen. Er sagt, wir glauben und haben erkannt. Jesus, wir schenken dir unser Vertrauen. Petrus sagt, wohin sonst sollten wir gehen, Jesus? Du bist unser Plan A. Und du bist unser Plan B bis Z. Wohin sonst sollten wir gehen? Denn du bist derjenige, der Worte ewigen Lebens ausspricht. Der Unterschied war, sie haben ihm vertraut und ihm geglaubt. Und in dem Moment, wo er diese anstößigen Worte ausgesprochen hat, war ihre Brille von Glauben geprägt. Nicht von Skeptizismus, nicht von Faszination, nicht von Distanz, sondern von dem tiefen Vertrauen, was du sprichst, bringt Leben hervor. Das änderte ihre Haltung zu ihm. Wohin sonst sollten wir gehen, wenn du Plan A bis Z für uns bist? Wenn wir dir nachfolgen wollen, weil wir merken, du veränderst doch unser Leben. Und sie haben es ja auch wirklich erlebt, was er in ihrem Leben alles freigesetzt hat, was er alles getan hat. Also, der erste Punkt, Glaube macht den Unterschied. Nicht Faszination, nicht so eine morbide Lust auf Sensation. Und ich glaube, wir sind da alle gar nicht so frei davon. Wir wollen natürlich Wunder erleben. Und manchmal ist die Motivation auch, könnten wir jetzt endlich mal bitte wieder ein Wunder erleben, weil ich bräuchte es mal wieder. So. Da sind wir alle nicht frei von. Aber was geschieht, wenn wir ganz lange keine erleben? Was geschieht, wenn wir für Dinge beten und sie treten nicht ein? Was geschieht, wenn wir durch tiefe Zeiten gehen, die uns herausfordern, die schmerzhaft sind, wo wir denken, ich reibe mich gerade nur auf? Gott, du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, Moment, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Ich glaube dir und ich schenke dir mein Vertrauen. Und wisst ihr, im Volksmund heißt es, Vertrauen ist etwas, das man sich erkämpfen muss, erarbeiten muss. Ich sage, das ist Bullshit. Vertrauen ist etwas, was man schenkt. Wenn du dir Vertrauen erarbeiten musst, dann ist es eine Transaktion. Ich entscheide mich, ob ich dir vertraue oder nicht. Und wenn du mein Vertrauen missbrauchst, tough luck, passiert. Aber ich entscheide mich, Vertrauen zu schenken. Und die Jünger, sie vertrauen Jesus. Sie geben sich ihm hin, sie glauben ihm. Also Punkt 1, Glauben, Vertrauen. Punkt 2, Erkenntnis. Sie sagen, wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und da kommt dieser Punkt, Jesus diskutiert ja mit den Leuten, die sagen so, was? Und er sagt, ja, ich merke, es ist anstößig für euch. Ihr checkt nicht, wovon ich spreche, weil ich gerade Worte des Geistes ausspreche. Natürlich geht es mir nicht darum, dass ihr alle meinen Arm beißt. Ich spreche doch ins Geistliche hinein. Und sie haben diese Erkenntnis, sie haben Raum für diese Erkenntnis geschaffen, glaube ich. Die 12 bleiben, wisst ihr, ich kann mir vorstellen, es gibt ja immer wieder auch Stellen in der Bibel, die zeigen, die 12 haben es auch nicht immer kapiert. So, hä? Was ist das denn? Aber sie haben sich nicht, sie sind nicht bei ihren Emotionen stehen geblieben, sondern so oft sie keine Ahnung hatten, sind sie zu Jesus hin und haben halt die Käsefrage gestellt. Sie haben die Frage gestellt und gesagt, was soll denn dieser Käse? Wir checken's nicht. Auch auf die Gefahr hin, dass er sauer wurde auf sie. Dass er gesagt hat, oh, ich hab's euch doch schon oft gesagt, warum checkt ihr es nicht? Aber sie haben Raum dafür gelassen, dass sie es verstehen konnten. Sie haben Raum dafür geschaffen, dass der Heilige Geist ihnen die Erkenntnis schenken konnte. Und wisst ihr, es gibt oft Situationen, da merke ich, ich bin wie diese Menge. Dass ich merke, es piekt mich an. Ich meine, ich habe die Worte Jesu gelesen, habe gedacht, wenn ich sie zum ersten Mal hören würde, würde ich auch denken, was? Aber es gibt oft auch in meinem Leben Situationen, wisst ihr, da sitze ich zum Beispiel da und lese die Bibel und werde sauer über das Gelesene. So, ich sitze da und denke so, was soll das? Ich kapiere das nicht. Und dann würde ich am liebsten auch mal so die Bibel zuklappen und sagen, das geht zu weit, adios muchachos. Das will ich aber so nicht. Ich gebe euch ein ganz konkretes Beispiel. 2. Könige 2. Eine super Bibelstelle. Wir haben den Propheten Elisa. Elisa hat den Mantel von Elia bekommen, ist der neue Prophet im Lande und er zieht daher und es kommen ein paar jüngere Kinder. Es ist nicht klar, sind es Kinder, sind es junge Männer. Auf jeden Fall, sie machen sich lustig über ihn. Sie nennen ihn Glatzkopf. Und was macht er? Er wird so wütend darüber, dass er sie im Namen Gottes verflucht. es kommen zwei Bärinnen ums Eck und 42 werden entlebt. Neutralisiert. Eine krasse Geschichte, oder? Ich sitze bei dieser Geschichte, ich lese sie und denke mir, what? Was ist das denn? Und wisst ihr, ich zeig's euch mal. Da ist ein Zettel in meiner Bibel, da klebt so ein Zettel. Da steht drauf, Käse in großer Schrift. Käse? Fragezeichen. Wie kleinlich und fragil kann ein Ego sein? Wieso Gott? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und dann habe ich die Bibel zugeklappt. Warum hat es mich angepiekt? Meine Prägung in meiner Kindheit war, diese Bibelstelle war für mich nicht neu. Es war jetzt nicht so, als wäre das eine Überraschung gewesen. Ich kannte sie schon. Meine Prägung war, hätten die sich mal lieber nicht lustig gemacht über den Gesandten des Herrn, über den verlängerten Arm Gottes auf Erden. Obacht, Kinder. Und ich lese diese Stelle und merke, es macht was mit mir. Es piekt mich so an. Ich möchte eigentlich sagen, ich will das nicht lesen. Was soll das denn? Oh, da fällt was raus. Was soll das denn? Und ich frage Jesus, was soll der Käse? Ich möchte nicht bei meiner Emotion hängen bleiben, sondern ich möchte sagen, okay, ich ergreife jetzt meinen Glauben. Sage, okay, Jesus, dir vertraue ich doch. Auf dich möchte ich schauen. Ich ergreife meinen Glauben und ich möchte Raum schaffen für Erkenntnis. Was soll der Käse, Heiliger Geist, führe du mich, erklär du es mir, zeig du mir auf, wie ich das lesen kann und dich besser darin verstehe. Und vor allem, wie es dann für mich praktisch zu lebendigem Wasser werden kann. Und ich lese diese Stelle und ich merke, wow, Heiliger Geist, ich brauche dich. Gib mir Antworten. Weil, zeig mir, wo ist denn darin Leben? 42 Kids, die nicht mehr sind, das ist genau das Gegenteil von Leben. Obviously. Und dann lese ich das nochmal. Mittlerweile haben sich meine Emotionen gelegt. Ich sage, es ist Raum für das Reden Gottes, es ist Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Ich lese sie und ich merke, hey, Elisa hatte vieles. Er hatte Berufung, er hatte Salbung, er hatte Autorität, offensichtlich. Aber was er nicht hatte, war der Charakter zu diesem Zeitpunkt. Und er hat Gottes Namen an dieser Stelle für sein Ego missbraucht. Und es wird für mich zum Lebendigen, weil ich merke, Gott spricht was zu mir. Er lässt mich aufhorchen. Das Wort wird lebendig für mich, denn ich merke, Gott sagt, Fülke, hey, auch wenn du Berufung hast, auch wenn du Salbung hast, auch wenn du Autorität hast, pass auf deinen Charakter auf. Pass auf deinen Charakter auf. Werd nicht übermütig. Ich denke an Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Und plötzlich wird das, was für mich so anstößig war, es gewinnt Realität. Es gewinnt wirklich Leben in mir und ich merke, Gott spricht zu meinem Herzen. Ich denke, wow, wie cool ist das denn? Also, so als kleinen Exkurs, kommen wir zurück zum Thema Erkenntnis. Wirklich Raum zu schaffen, zu sagen, Herr, schenk mir Erkenntnis. Heiliger Geist, sprich zu ihr. Schließ mir Dinge auf, entschlüssle sie mir. Lass mich erkennen, wie du wirklich bist. Und dann wird's nämlich richtig spannend und richtig cool. Und wisst ihr, normalerweise hat jeder gute Prediger so drei Take-Home-Points. Wir haben heute nur zwei. Das ist vielleicht auch ganz praktisch. Zwei Hände, dann kannst du an einer Hand den einen merken, an der anderen Hand der anderen. Der erste Take-Home-Point ist Glauben. Glauben bedeutet Vertrauen schenken. Jesus wirklich zu sagen, ich vertraue dir. Es ist ein mutiger Schritt. Das kann ich durchaus verstehen. Aber immer wieder zu sagen, weißt du was, Jesus, Dir vertraue ich. Dir vertraue ich mein Herz an. Dir vertraue ich meinen Verstand an. Dir vertraue ich mein Leben an. Dir vertraue ich meine nächsten Schritte an. Ich entscheide mir, dir zu glauben, dass du mein Erlöser bist, dass du mein Heiland bist, dass du derjenige bist, der es gut mit mir meint, der mich liebt und dass du wirklich der Heilige Gottes bist, der für mich gegeben wurde zur Erlösung. Was für die Juden zu der Zeit so anstößig war, ist unsere Realität. Er ist für uns der Heilbringer. Er ist für uns der Heiland, der Erlöser. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht geht es dir super. Ich merke jeden Tag, ich bin sehr erlösungsbedürftig. Und ja, ich glaube, dass Christus mich erlöst hat, ein für alle Mal. Er ist aber außer Raum und Zeit. Ich bin in Raum und Zeit gefangen. Und ich merke jeden Tag, ich bin erlösungsbedürftig. Ich brauche das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Leben. Ich brauche einen Heiland. Und ich gehöre zu diesen Kranken, für die er gekommen ist. Ich gehöre zu diesen Schwachen, für die er gekommen ist. Ich gehöre zu diesen Gebrochenen, für die er gekommen ist. Ich gehöre zu diesen Traumatisierten, für die er gekommen ist. Und ich habe geschmeckt, wie es sich anfühlt, wenn Jesus, dass es wirklich Realität ist, wenn Jesus der Heilbringer ist. Nicht nur Realität in einer Zukunft, weil wir haben, ne, du hast Worte des ewigen Lebens und das wird gerne in die Ewigkeit verschoben. Aber die Ewigkeit, wann hat sie denn begonnen? Zu Beginn der Zeit. Es hat Auswirkungen in mein Hier und Jetzt. Jesu heilbringende Botschaft hat Auswirkungen auf mein Leben. Ich bin heute nicht mehr die, die ich mal war. Halleluja, weil Gott Teile in meinem Leben wirklich heil gemacht hat. Deswegen erzählen wir uns hier die God-Stories, um zu erzählen, wie großartig Jesus ist und dass es Auswirkungen auf unser Leben hat. Danke, Jesus, ich glaube dir, dass du derjenige bist, der für mich ans Kreuz gegangen ist und war für mein Hier und Jetzt und nicht nur für meine Seele in der Ewigkeit. Denn er ist mächtig auch im Hier und Jetzt. Und das Zweite ist, ich möchte mir Erkenntnis schenken lassen. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns freisetzt. Jesus spricht in den Versen davor. Das ist Gott, der es euch aufschlüsselt. Das ist der Heilige Geist, der es euch aufschlüsselt. Dafür muss ich aber Raum schaffen. Dafür muss ich zum Beispiel meine Emotionen in den Griff bekommen. Um Raum zu schaffen, zu sagen, Heiliger Geist, schließ mir das doch auf. Ich möchte in meiner Erkenntnis wachsen. Ich möchte ewig Lernende bleiben. Ich möchte nicht stehen bleiben, sondern ich möchte immer mehr und mehr und mehr und mehr erkennen, wer du bist und was dein Wille für mich ist und was du tun möchtest. Ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, diese zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Den einen Punkt, wie gesagt, Glauben, zu sagen, ich möchte auch meinen Glauben, kann ich auch kultivieren. Denn die Frage ist, wem schenken wir Glauben? Wem schenken wir unser Vertrauen? Es ist immer wieder auch ein Entscheidungspunkt. Und an der Stelle kann ich euch nur Mut machen zu sagen, wisst ihr was? Jesus lässt uns nicht hängen, wenn wir ihm sagen, ich möchte aber erleben, dass du wirklich bist. Er sehnt sich doch danach, dass du nach ihm fragst und ihn rufst und ihn suchst. Er kann deine Fragen aushalten, er kann deine Zweifel aushalten. Er möchte dir begegnen. Und ich kann dich nur dazu ermutigen, ihm wirklich dein Vertrauen zu schenken und so mutig zu sein und es mal auszuprobieren. Und ich möchte dich dazu ermutigen, dir Erkenntnis schenken zu lassen, dem Heiligen Geist Raum zu schenken in deinem Leben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, auch da immer wieder die Käsefrage zu stellen. Was soll der Käse? Was bedeutet das denn für mich? Was bedeutet das faktisch? Wie kann ich das verstehen? Gott möchte von uns verstanden werden. Er möchte sich doch uns nähern. Er hat doch keinen Spaß daran, dass wir denken, hä? Und die Folge ist dann nämlich, glaube ich, dass wir wirklich erleben, dass Jesus Worte des ewigen Lebens hat, Worte der Heilung hat, Worte der Auferbauung hat, Worte der Hoffnung hat. Wenn wir ihm Vertrauen schenken und Raum für Erkenntnis des Heiligen Geistes lassen und den Raum dafür schaffen, dann erleben wir als Folge wirklich, dass Jesus die Wahrheit sagt und dass er unser Heilbringer ist. Und ich möchte dich auch dazu ermutigen und einladen, jetzt diese Zeit der Anbetung zu nehmen, wenn du sagst, ah, ich kann das mit dem Glauben noch nicht aufbringen, ich kann das mit dem Vertrauen noch nicht aufbringen. Vielleicht einen ersten Schritt zu machen, zu sagen, weißt du was, Jesus, irgendwie möchte ich einen Schritt auf dich zugehen, aber ich weiß nicht wie. Wenn du dieses Gefühl hast, dann trau dich doch jemanden anzusprechen, von dem du das Gefühl hast, der könnte es vielleicht wissen. Ich möchte dich einladen, diese Zeit der Anbetung nicht einfach nur passiv als Zuschauer zu verbringen, sondern ich möchte dich einladen, dein Herz zu öffnen und zu sagen, ich traue mich, mal so einen Samen des Vertrauens zu sehen. Ich traue mich, Raum für das Wirken des Heiligen Geistes zu schaffen. Ich traue mich, mich aufzumachen, diesem Gott zu begegnen. Denn ich bin fest davon überzeugt, er ist hier und er möchte uns begegnen. Jesus ist unser Heilbringer. Er liebt uns mit einer Wildheit und Zärtlichkeit und Hingabe. Und er liebt ganz besonders dich. Und ich möchte dich ermutigen, gestern war so ein Tag, an dem ich das nicht so wirklich gefühlt habe. Gestern war so ein Tag, wo ich gedacht habe, ach, es kostet mich gerade was, das Vertrauen zusammenzukratzen. Es kostet mich gerade was, Erkenntnis zusammenzukratzen. Dann komme ich hierher und ich habe das Jesus auch gesagt. Ich habe gesagt, Jesus, ich brauche dich irgendwie. Und gestern hat Natascha, du bist da. Hi. Und Natascha hatte gestern den Eindruck, dass sie mir dieses Armband schenkt. Das ist ein Kreuz und Steine, Halbedelsteine. Und ich habe sie gefragt, was für ein Halbedelstein das ist. Und hatte schon, eigentlich wusste ich die Antwort schon. Und sie sagt, es ist ein Aquamarin. Und da wusste ich, dass Jesus sagt, ich sehe dich. Weil der Aquamarin steht diesem Geburtsdings für den Monat März. Und ich habe ja im März Geburtstag und das ist mein Geburtsmonatsstein. So. Und ich wusste einfach, Gott sagt, ich sehe dich. Ich bin da und ich sehe dich. Und ich kannte Natascha bis dahin nicht. Und ich möchte mit dieser Story dich ermutigen, sagen, Jesus sieht genau dich. Ist das nicht großartig, dass wir einen Gott haben, der genau dich sieht, genau dich liebt und genau dir nahe sein will und genau dich begleiten möchte und genau dich fragt, hey, hast du Lust, mir dein Vertrauen zu schenken? Hast du Lust auf dieses Abenteuer? Und ich lade dich jetzt ein, wenn du magst, ihm eine Antwort darauf zu geben. Amen.